HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Wir Weltenretter, die Deutschen und der Klimaschutz.
In Berlin haben die Mitglieder des Koalitionsausschusses wohl kaum geschlafen, denn die Beratungen über Maßnahmen gegen die Erderwärmung sind noch immer nicht am Ende. Welchen Beitrag Deutschland in den nächsten Jahren zur Rettung des Weltklimas und damit auch des eigenen Klimas leisten will, das soll heute noch beschlossen werden eigentlich. Auf Grundlage dessen, was vorher im Koalitionsausschuss ausgehandelt worden ist. Denn es sitzen eben drei Parteien mit zum Teil sehr unterschiedlichen Vorstellungen in der Regierungskoalition. Und mit welchen Vorstellungen diese Parteien in die Koalitionsrunde gegangen sind gestern Abend und auch mit welchen Ankündigungen, das erfahren wir jetzt nochmal von unserem Hauptstadtkorrespondenten Georg Schwarte.
2.30 Uhr nachts, Kanzleramt. Das automatische Gittertor hebt sich. Aus der Dunkelheit kommt Matthias Mirsch durchs Tor, der SPD-Fraktionsvize, Umweltexperte, die Miene unlesbar.
Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Es kann sein, dass es eine, zwei Stunden noch dauert. Glaube ich schon.
Wie ist die Stimmung? Gibt es ein Klimapaket? Mirsch schweigt, verabschiedet sich in die Nacht, weg vom Kanzleramt. Dort hatten gegen 18 Uhr gestern über 100 Klimademonstranten auf ihre Art den Koalitionsausschuss begrüßt. No more Pillepalle steht auf dem metergroßen Plakat von Greenpeace. Eine Botschaft an die Kanzlerin, die einst in der Fraktion erklärt hatte, Schluss machen zu wollen mit dem Pillepalle in der Klimapolitik. Pillepalle? Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser steht auch vor dem Kanzleramt und erinnert die Welt auch daran.
Die Bundeskanzlerin hat ja angekündigt, Schluss zu machen mit dem Pillepalle beim Klimaschutz. Das vorliegende Papier ist ein Scherbenhaufen für die Bundeskanzlerin.
Ein Scherbenhaufen also, aber das vorliegende Papier, auf das sich der Greenpeace-Geschäftsführer bezieht, ist nicht das, was CSU-Chef Söder zuvor als Revolution ankündigte, als Marshallplan für den Klimaschutz. Es war nur ein Entwurf, kein Wurf à la Söder.
Wir wollen und sollen einen großen Wurf vorlegen. Und ich glaube, das, was am Ende stehen kann, ist für unser Land ein großer Wurf. Es wird aber nicht alle zufriedenstellen.
Aber noch stellt es offenbar nicht einmal den Koalitionsausschuss selbst zufrieden. Aus Teilnehmerkreisen heißt es, es gebe keine Zwischenergebnisse, keinen neuen Stand. Da sitzen sie bereits 12 Stunden zusammen. Draußen wird es langsam wieder hell. Das Frühschichtpersonal im Bundeskanzleramt tritt seinen Dienst an. Morgen. In wenigen Stunden werden hier tausende Klimademonstranten für den Friday for Future auf die Straße gehen. Jetzt, gegen 4 Uhr, braust ein schwarzer Audi vorbei. Wirtschaftsminister Altmaier fährt offenbar. Gegen Mitternacht waren bereits Forschungsministerin Karliczek und Umweltministerin Schulze gegangen. Wo es hakt, alles Spekulation. Offenbar gibt es Diskussionen über den Ausbau erneuerbarer Energien. Die Frage, wie ein jährlicher Überprüfungsmechanismus, wie ihn die SPD möchte, garantiert werden kann. Finanzminister Scholz, der Mann fürs Geld, war erst am späten Abend gegen 22.30 Uhr zum Koalitionsausschuss dazugestoßen. Welchen Preis wird CO2 haben? Unklar. Eingezogen als Steuer oder per Emission. Emissionshandel, alles scheint auf dem Tisch. Jetzt, da es in die 13. Stunde geht, Söder hat es kommen sehen.
Ob das eine Stunde früher oder später fertig wird, ist nicht so entscheidend. Denn das, was jetzt dann nochmal in den nächsten 24 Stunden auf den Weg gebracht wird, soll auch mehr als 24 Jahre halten.
Ob aber der Zeitplan steht, das Klimapaket gegen 11 Uhr am Vormittag in Berlin zu präsentieren, zumindest die Eckpunkte, so unklar wie die Zukunft der Großen Koalition. Aber um die, sagt die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, gehe es hier ja gar nicht.
Es geht hier nicht um den Bestand der Großen Koalition, es geht hier um wirklich eine der großen Zukunftsfragen.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Wir Weltenretter, die Deutschen und der Klimaschutz.
Seit gestern Abend sitzen die Spitzen der Koalitionsparteien in Berlin, CDU, CSU und SPD, beieinander, ohne sich bislang in wichtigen Punkten einig geworden zu sein über Maßnahmen zum Klimaschutz. Und allmählich wird die Zeit knapp bis zur Sitzung des Klimakabinetts heute Mittag. Die ist zwar schon um 2 Stunden verschoben worden, aber der Koalitionsausschuss ist eben trotzdem noch zugange. Eigentlich sollte das Klimakabinett ja die Beschlüsse bündeln und auf den Weg bringen, aber wenn es keine Beschlüsse gibt. Professor Thomas Kliche ist Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg. Magdeburg-Stendal und Mitglied bei Psychologists for Future, einer Initiative von Psychologen, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Heute früh habe ich mit ihm gesprochen. Wie wirken diese langwierigen Verhandlungen politpsychologisch? Senden sie das Signal von Handlungsunfähigkeit oder zeigen sie, wie sehr die Koalitionäre versuchen, bei allen Maßnahmen auch zu berücksichtigen, welche belastende Folgen diese Maßnahmen haben können, finanziell oder sozial?
Beides eigentlich nicht. Die Verhandlungen wirken in der Form, wie sie jetzt geführt werden, eigentlich demoralisierend. Man hat den Eindruck, diese bisherige Politik, wir machen vollmundige Absichtserklärungen, dann wird nichts getan, die könnte fortgesetzt werden. Man hat eigentlich keinen Plan, man hat keine Richtung, man hat nur Angst vor Wählerwanderungen zu den Grünen. Das heißt, ob ein langer Atem dahinter steckt, wird man sehr scharf beobachten müssen. Und die Große Koalition hat ja bisher auch immer den kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht, Konflikte vermieden. Das geht nun nicht mehr. Verhinderung der Klimakatastrophe bedeutet, man muss streiten, man muss einen Plan haben. Da geht es nicht um ein bisschen mehr Knete für neue Ölheizungen. Wir brauchen eine Politikwende in allen Feldern, Verkehr, Straßenbau, Technologieförderung, Digitalisierung, Regional, Wirtschaft, Steuern, Bildung, alles. Der Markt hat es bisher ja nicht gerichtet. Wir brauchen also auch neue Steuerungsinstrumente und das gibt noch mehr Streit.
Bei alledem, was Sie jetzt genannt haben, bei all diesen Maßnahmen, die diskutiert werden, wird ja auch immer wieder gesagt, es muss sozial gerecht sein, nicht auf Kosten von Arbeitsplätzen und auch nicht so, dass am Ende die Wohlhabenden weiterhin viermal im Jahr in den Urlaub fliegen, während die weniger Betuchten aufgrund der Preise zu Hause bleiben müssen. Lässt sich denn dieses Dilemma überhaupt auflösen?
Ja, das geht mit ein paar einfachen Prinzipien. Die müssen halt transparent sein und man muss Prinzipien haben. Der erste Punkt ist ja, sozialer Ausgleich, der sollte in allen Feldern passieren. Also insbesondere im Bereich Gesundheitspolitik, im Bereich Bildungspolitik, nicht nur Umweltpolitik. Also wenn es Leuten wirklich schlecht geht, sie benachteiligt sind, sollten sie von der Gemeinschaft gestützt und weiterentwickelt, weitergebracht werden. Der zweite Punkt ist, Umwelt und Zukunft sind Gemeingüter. Wer die verbraucht, soll dafür zahlen. Wer großen Schaden verursacht, soll viel zahlen. Der dritte Punkt ist, wer dabei gesellschaftlich anerkannte Leistungen erbringt, zum Beispiel lange zum Arbeitsplatz fährt, der soll entlastet werden. Der vierte Punkt ist, wir brauchen dazu in allen Lebensfeldern förderliche Technologien, die radikal Energie, Plastik, Fleisch sparen helfen. Und dafür gibt es seit Jahren Modelle und Vorschläge. Man darf nur den Leuten nichts mehr vormachen, dass es mit ein bisschen Technik hier und da abgeht. Es ist ein wirklich großes Thema, eine Aufgabe für die nächsten 50 bis 100 Jahre.
Unser Hauptstadtkorrespondent Alex Krämer, der die Verhandlungen im Koalitionsausschuss beobachtet, hat vorhin gesagt, worüber die Koalitionäre da beraten, das sei eine Kombination von Zuckerbrot und Peitsche, eine Kombination von Anreizen zu klimafreundlichem Verhalten und Verboten, Einschränkungen, Verzicht. Scheuen manche Politiker vor der Peitsche zurück, weil die nächste Wahl im Zweifelsfall immer näher liegt als die Auswirkungen des Klimawandels?
So ist es und das bedeutet, wir schieben die Konflikte, die damit verbunden sind, vor uns her. Denn unsere Gesellschaft lädt ja mit ihrer schmarotzerischen Konsumgeilheit ganz schlicht Schuld auf sich. Wir verfressen die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Und das bedeutet, wenn wir die Konflikte nicht heute austragen, dann werden sie in sehr viel schärferer Form in 10, 20 Jahren kommen. Dann fliegt uns nämlich unsere Zivilisation um die Ohren.
Diese Probleme könnten natürlich auch dadurch noch verschärft werden, dass viele sagen, wir wollen uns jetzt nicht länger ein schlechtes Gewissen einreden lassen, wenn wir bestimmte Dinge weiter tun, die wir bisher auch getan haben, zu reisen, Fleisch zu essen und so weiter. Ist so ein schlechtes Gewissen ein gutes Steuerungsinstrument oder schlägt eben das Pendel irgendwann in die andere Richtung, so wie ich es gerade beschrieben habe?
Also in einem alten christlichen und philosophischen Sinne haben die Menschen ja kein schlechtes Gewissen, die haben eigentlich überhaupt kein Gewissen. Sonst würden sie ja besser und verantwortlicher leben. Sie fürchten Vorwürfe und sie ärgern sich bei ihren Sauereien erwischt zu werden. Man soll sie in Ruhe ihr gemeines Leben führen und ihren dritten SUV kaufen lassen. Und damit ist natürlich auch der Ärger, der Protest vorprogrammiert. 25-30% der Menschen sagen sowieso, Wirklichkeit interessiert mich nicht, Klimakatastrophe gibt's nicht, das ist erfunden von den Mainstream Medien oder sonst was. Oder aber auch solche Formulierungen im Alltagsbewusstsein, bitte sag doch Klimawandel und nicht Klimakatastrophe. Und dadurch entsteht eine Doppelmoral auch im Alltag, die Eitelkeit, Feigheit, Gier, die in unserer Lebensweise ermutigt werden, weiter ermutigt, damit man halt noch ein paar Millionen SUVs auf die Straßen kriegt, aber bitte keine Vorwürfe dafür. Also Gewissen ist was anderes.
Der Koalitionsausschuss tagt bzw. nächtigt und tagt inzwischen auch bereits wieder seit etwa 14 Stunden quasi ohne Pause. Und auch immer scheint man sich nicht in allen Punkten einig zu sein. Dabei soll doch heute Mittag das Klimakabinett der Bundesregierung tagen und das Maßnahmenpaket auf den Weg bringen, damit Deutschland das Ziel erreichen kann, bis zum Jahre 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen verglichen mit 1990 um mehr als die Hälfte zu senken. Aber um Maßnahmen in ein Paket packen zu können, müssen sich die Absender erstmal einig sein über die Maßnahmen. Alex Krämer in Berlin, ist denn inzwischen irgendetwas Neues in Sicht?
Wenig Bewegung. Der Termin Klimakabinett, die Sitzung wurde 2 Stunden geschoben, soll aber heute stattfinden, dann am frühen Nachmittag statt am Vormittag. Und es sind ja große Demonstrationen heute, auch in Berlin geplant. Die erste Demonstrantin, hat mir mein Kollege, der dort Wache hält, erzählt, ist gerade eingetroffen am Kanzleramt. Sie hat einen Hund dabei und ein Transparent, aber der hat mir das Foto geschickt, das ist zu klein, ich kann es nicht lesen, was draufsteht. Ansonsten ist die Lage unverändert. Die Koalitionsspitzen tagen und wollen aber heute noch was zustande kriegen.
Dann nehmen wir mal den Hund als Ausgangspunkt für folgendes Bild. Woran haben sich denn die Mitglieder des Koalitionsausschusses festgebissen?
Es gibt eine ganze Menge schwierige Themen. Ich zähle sie mal kurz auf. Das ist der Ausbau der Erneuerbaren. Der stockt ja, gerade bei der Windkraft geht fast gar nichts mehr voran. Man braucht aber mehr erneuerbaren Strom, wenn man von fossilen Brennstoffen weg will. Wie kriegt man das wieder in Gang? Dann die Frage, nur Zuckerbrot oder auch Peitsche, also Beispiel Ölheizungen. Verbiete ich irgendwann den Einbau neuer Ölheizungen oder mache ich nur dicke Förderprogramme für alternative Heizungssysteme? Dann die Frage, wie verbindlich ist das, was da beschlossen wird? Muss ein Minister, der in seinem Bereich die Ziele reißt, auch dafür bezahlen? Also muss sein Haus dann die fälligen Strafzahlungen an die EU begleichen? Und natürlich das Thema CO2-Preis.
Und da scheint die Luft besonders dick zu sein beim Thema CO2-Preis. Warum?
Weil es da 2 unterschiedliche Ansätze gibt. Die SPD wollte es lieber über eine Steuer machen, die Union lieber über einen nationalen Zertifikatehandel. Also sowas gibt es auf europäischer Ebene schon für Kraftwerke. Hier geht es jetzt um die Bereiche Gebäude und Verkehr. Das möchte die Union dann national einrichten. Da in diese Richtung wird es gehen, das zeichnet sich schon ab. Aber dann ist immer noch die Frage, wie hoch ist da der Mindestpreis? Wie fließt dieses Geld an die Bürger zurück? Da gibt es also auch eine Menge, über die man noch diskutieren kann.
Warum ist denn das gerade in diesem Falle so schwierig, da zu einer Einigung zu kommen?
Weil so viel miteinander zusammenhängt. Also diese unterschiedlichen Bereiche, die ich gerade angesprochen habe, die muss man sich natürlich erstmal getrennt angucken, aber dann wieder zusammen. Also Beispiel, wenn ich bei den Ölheizungen irgendwann auch sage, ab 2028 gibt es keine mehr, werden die nicht mehr eingebaut, dann muss ich den CO2-Preis nicht ganz so hoch machen. Will ich das nicht, muss ich ihn höher setzen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Und dann muss ich natürlich auch noch immer abschätzen, wenn ich die Maßnahme X oder Y mache, wie viel bringt das denn an CO2-Einsparung? Also 6.000 Euro Prämie für E-Autos, ja, wie viel CO2 spart das im Jahr? Keine Ahnung, das muss man dann erstmal ausrechnen. Und so hängt ganz viel miteinander zusammen und man muss immer wieder eine Summe ziehen, um zu sehen, lande ich da, wo ich hin will 2030, und das dauert einfach.
Werden die Koalitionen denn womöglich mit leeren Händen aus den Beratungen herauskommen, oder gibt es zumindest einige Maßnahmen, die auf jeden Fall beschlossen werden?
Ich rechne damit, dass man heute doch wirklich mit einem Paket hier rauskommt. Wie substanziell das ist, wie viel es taugt, das wird man auch nicht sofort begreifen können, sondern da müssen sich dann nochmal wieder Experten drüber beugen. Aber das heute, was präsentiert wird, damit rechne ich. Der Druck ist einfach zu groß. Auch hier wird es heute große Demonstrationen geben. Die Große Koalition steht auch mit Blick auf ihre Fortexistenz da unter Druck. Gerade in der SPD machen viele das von diesem Thema mit abhängig. Also da muss heute etwas kommen.
Wie geht's denn voraussichtlich weiter dann heute Mittag im Klimakabinett und in den Stunden und Tagen danach?
Also Klimakabinett heute 13 Uhr, dann soll heute ein Papier rauskommen, was so einen Umfang von 20, 30 Seiten haben wird. Das ist natürlich noch nicht alles dann, das muss man dann noch in den Details ausarbeiten. Das soll über die nächsten Wochen dann passieren. Und dann muss aber das, was da dann drin steht, in Gesetze gegossen werden. Und das wird sich hinziehen, inklusive Bundestag und Bundesrat, mindestens bis Jahresende. Eigentlich ist das Ziel, Ende 2019 alles in Sack und Tüten zu haben. Ich würde mich nicht wundern, wenn es Anfang 2020 würde, sofern es denn überhaupt geschieht.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Wir Weltenretter. Die Deutschen und der Klimaschutz.
Auf der ganzen Welt werden heute voraussichtlich Hunderttausende Menschen auf die Straßen gehen für echten Klimaschutz und eine Zukunft ohne Klimakrise, so heißt es in dem Aufruf. In Deutschland machen die Fridays for Future Kinder mit und deren Eltern, Gewerkschaftsmitglieder, aber auch Unternehmer. Anlass ist der Beginn des UN-Klimagipfels morgen in New York. Welche Klimademonstrationen in Hessen geplant sind, dazu gibt uns jetzt unsere Reporterin Petra Demand einen Überblick.
Von Witzenhausen im Werra-Meißner-Kreis bis Michelstadt im Odenwald sind heute in Hessen die Klimaaktivisten auf den Beinen. Unter dem Hashtag Alle fürs Klima sind viele ganz unterschiedliche Veranstaltungen geplant. Am frühesten sind die Großbierbrauer im Landkreis Darmstadt-Dieburg unterwegs. Um 9.15 Uhr treffen sie sich an der Großsporthalle. Ziemlich früh geht auch der Sternmarsch in Gießen los. An der Ostschule um 9:30 Uhr, sagt Younes Poos von Fridays for Future Gießen.
Der Zug von der Herder-Schule, der läuft dann um 10.20 Uhr zum Kirchplatz. Und vom Kirchplatz aus geht es dann mit der Ostschule und der Liebigschule zusammen über den Anlangring zum Berliner Platz.
Von 9:30 bis etwa 12 dürfte in der Gießener Innenstadt also kein Durchkommen sein. Die Idee in Oberkaufungen im Landkreis Kassel heißt mit dem Fahrrad gegen den Klimawandel. Dort steigen die Aktivisten aufs Rad, um gemeinsam zur Demonstration nach Kassel zu fahren. Dort werden dann etwa 2500 Teilnehmer erwartet. In Hanau wird die Demonstration mit etwa 300 Teilnehmern etwas kleiner ausfallen. Dafür wird Oberbürgermeister Kaminski bei der Abschlusskundgebung auf dem Freiheitsplatz seine Vorschläge zum politischen Wandel darlegen. Was die Demonstrationen heute von den bisherigen Fridays for Future Streiks unterscheidet, ist vor allem, dass die Teilnehmer aus allen Generationen kommen. Ganz unterschiedliche Gruppierungen sind dabei, betont auch Kati vom Darmstädter Bündnis.
Es ist so, dass die Fridays for Future gesagt haben, dass sie einen Aufschlag gemacht haben und dass jetzt aber alle anderen Generationen gefordert sind, zu handeln. Und daraufhin hat sich halt eben hier in Darmstadt ein breites Bündnis gegründet. Es sind über 20 verschiedene Organisationen aktiv darin und haben diesen Tag geplant mit den 3 Demonstrationen und der großen Abschlusskundgebung. Ich kann das für mich ganz persönlich sagen. Ich habe das erste Mal in diesem Bündnis das Gefühl gehabt, dass sich wirklich was tut. Seit ich politisch denken kann, habe ich das so noch nicht erlebt.
Ein Schreibwarenladen hilft zum Beispiel beim Plakatebasteln und schließt am Freitag auch ganz. Die Mitarbeiter von Alnatura und vom Staatstheater bekommen Demo frei und auch die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Darmstadt unterstützt den Streik. Insgesamt werden in Darmstadt 4.000 bis 5.000 Teilnehmer erwartet. Ab kurz nach 12 sind die Innenstadtstraßen dicht. Das wird hessenweit nur noch übertroffen vom Global Strike in Frankfurt. Rund 8.000 Teilnehmer haben die Organisatoren für den Sternmarsch angemeldet. Von der Galluswarte aus Bockenheim und von der Untermainbrücke ziehen die 3 Züge zum Opernplatz. Das Motto: Am Freitag steht Frankfurt still.
Gerechnet wird ja immer mit diesen Jahreszahlen und Größen. Bis zum Jahr 2030 will Deutschland den CO2-Ausstoß verringern um insgesamt 55% verglichen mit dem Niveau von 1990. Nicht nur die drohende weitere Erderwärmung erfordert das und nicht nur die vielen Demonstranten fordern das, sondern Deutschland ist schlicht auch internationale Verpflichtungen eingegangen. Das Klimaschutzziel ist aus heutiger Sicht aber in weite Ferne gerückt. Es drohen Strafzahlungen, wenn es der Bundespolitik nicht gelingt, eine konsequente Klimaschutzpolitik zu betreiben in den nächsten Jahren. Mit was können wir also heute rechnen? Wir wissen es noch nicht genau, aber ich habe heute Morgen mit einer Klimawissenschaftlerin gesprochen, die die Bundesregierung beraten hat, die also sehr gut Bescheid weiß, was da gerade passiert in Berlin. Birgit Knopf, Generalsekretärin am Mercator Klimainstitut in Berlin. Dreh- und Angelpunkt war bisher die Diskussion, ob es in Zukunft eine Steuer auf CO2-Ausstoß geben wird oder ob es einen deutschlandweiten Handel geben soll mit CO2-Emissionsrechten. Da schien zuletzt der Emissionshandel die Nase vorn zu haben. Bei beiden Strategien geht es darum, den CO2-Ausstoß systematisch zu verringern. Wie groß ist denn überhaupt der Unterschied in der Wirkung?
Zunächst mal ist wichtig, dass überhaupt ein CO2-Preis kommt, dass es einen CO2-Preis gibt, um nämlich die fossilen Energien teurer zu machen und um Investitionen in erneuerbare und andere CO2-arme Technologien anzureizen. Und dann gibt es 2 Modelle, entweder eine Steuer oder einen Emissionshandel. Bei der Steuer geben Sie einen Preispfad vor und beim Emissionshandel geben Sie eine Obergrenze vor. Und Sie können aber einen Emissionshandel auch so ausgestalten mit einem Mindest- und Höchstpreis, sodass der im Endeffekt so ähnlich wirkt wie eine Steuer. Das heißt, dieser lange ökonomische Streit, den es auch immer wieder gegeben hat, ist Steuer oder Emissionshandel besser, den kann man eigentlich ad acta legen, weil man beide Systeme relativ ähnlich ausgestalten kann.
Das heißt, es ist einfach nur eine politische Entscheidung, welchen Weg man gehen möchte.
Letzten Endes ist es jetzt eine politische Entscheidung. Die CDU wehrt sich dagegen, dass es eine Steuer ist. Die SPD ist eher für eine Steuer. Aber letzten Endes geht es jetzt um eine politische Entscheidung. Also vom klimapolitischen Hintergrund her wirken beide Systeme praktisch gleich. Und wie gesagt, man kann sie sehr ähnlich ausgestalten. Und wichtig ist, dass überhaupt jetzt ein Preis auf CO2 kommt.
Einig ist man sich bei den Parteien, dass grundsätzlich das Fliegen teurer werden soll, die Bahn billiger, der öffentliche Nahverkehr gestärkt werden soll, die Gebäude energetisch saniert. Das sind alles kleine Maßnahmen eher. Bringen die denn in der Summe was?
Also im Moment gestaltet sich das aus meiner Sicht eher wie ein Flickenteppich, dem wirklich der rote Faden fehlt. Also der CO2-Preis als roter Faden, der ist noch nicht erkennbar. Es werden viele, viele Maßnahmen vorgeschlagen und es ist eigentlich noch nicht so ganz abzusehen, welche Emissionsminderung diese Einzelmaßnahmen wirklich bringen und auch was sie kosten. Manche der Maßnahmen sind bestimmt sinnvoll, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder Ausbau der Ladeinfrastruktur. Gerade das Fliegen teurer zu machen, nur innerdeutsche Flüge, das wird nicht viel bringen. Also insofern habe ich das Gefühl, wir kriegen hier so ein Maßnahmen-Inferno, von dem am Ende gar nicht gesagt werden kann, welche Emissionsminderung uns das am Ende bringt.
Ist denn damit Ihrer Meinung nach zumindest die Strategiefrage geklärt, also ob Klimaschutzpolitik vor allem über Anreize vorangetrieben werden soll oder über Verbote? Denn das wirkt ja dann auch wieder unterschiedlich auf die Gesellschaft und auf die Akzeptanz der Klimaschutzpolitik.
Ich würde sagen, heute klärt sich, ob Klimaschutz mit einem marktwirtschaftlichen Instrument gemacht werden soll oder ob es einfach ein Klein-Klein von Maßnahmen bleibt. Und der Gradmesser, an dem man das sehen kann, wird die Höhe des CO2-Preises sein, die heute rauskommt. Und wie gesagt, wir schlagen als Einstiegspreis bei einer Steuer, würden wir 50 Euro vorschlagen, die dann auf 130 Euro im Jahr 2030 anwachsen soll. Und das ist für mich auch der Gradmesser eines möglichen Erfolges hier des Beschlusses des Klimakabinetts.
Können Sie das nochmal kurz konkretisieren? Wie meinen Sie das, 50 Euro pro Jahr?
Genau, wenn man eine CO2-Steuer einführen würde, schlagen wir vor, mit einer Steuer von 50 Euro pro Jahr einzusteigen. Das würde den Benzinpreis zum Beispiel um 15 Cent pro Liter erhöhen. Und dann ist die Frage, wie entwickelt sich der CO2-Preis weiter? Auch da muss ein glaubwürdiger Pfad angekündigt werden. Der sollte dann im Jahr 2030 bei ungefähr 130 Euro pro Tonne CO2 liegen.
Wo glauben Sie denn, liegen noch die größten Herausforderungen? Sprich, in welchem Bereich ist Einsparen besonders schwierig?
Ein Bereich, der sozusagen das Sorgenkind der Energiewende ist, ist tatsächlich der Transportsektor. Hier haben sich die Emissionen seit 1990 nicht gesenkt. Sie sind konstant geblieben, teilweise sogar leicht gestiegen. Und von daher kommt es darauf an, dass wir hier für den Verkehrssektor zum einen einen CO2-Preis haben und zum anderen aber auch Maßnahmen haben, wie den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder eben auch Elektromobilität, Ladeinfrastruktur. Was nicht reicht, ist, einfach nur eine Förderung von Elektroautos zu beschließen. Sie müssen auf der anderen Seite eben auch das Fahren von CO2-starken Autos, also Benzinautos, teurer machen. Und was man so hört aus diesem Paket, das ist da noch nicht erkennbar, dass da große Fortschritte kommen werden.
Eins noch, wie wichtig ist die heutige Entscheidung auch als Signal für andere Länder?
Diese Entscheidung heute im Klimakabinett ist extrem wichtig. Am Montag ist ja der große UN-Klimaaktionsgipfel. Und da ist es wichtig, dass die Kanzlerin nicht mit leeren Händen hinfährt, weil alle Welt wird auch auf Deutschland schauen. Ja, Deutschland hat einen Kohleausstieg vorgeschlagen, aber es kommt jetzt eben darauf an, auch mit marktwirtschaftlichen Instrumenten wie dem CO2-Preis der Welt zu zeigen, ja, Deutschland packt das Thema wirklich systematisch an. Und da reicht es nicht, mit einem Klein-Klein von Maßnahmenpaket zu kommen.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.